Hallo und herzlich willkommen bei Hergehört, der junge Podcast aus dem Fichtelgebirge. Wir gehen Geschichten von jungen und junggebliebenen Menschen aus dem Fichtelgebirge auf den Grund, die die Region in irgendeiner Weise mitgestalten und beeinflussen. Also entspannt zurücklehnen und hergehört.
So, wieder eine neue Folge Hergehört. Heute freue ich mich wieder über zwei besondere Gäste, Stefan Denzler und Matthias Dollinger von Demokratie leben sind bei mir zu Gast. Ich finde die Kombination total spannend, weil einmal Stefan Denzler, du bist, glaube ich, schon am längsten mit an der Projektstelle und Matthias, du am kürzesten. Eigentlich eine gute Kombination. Herzlich willkommen bei Hergehört.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Svenja. Wir sind vom Evangelischen Bildungszentrum in Bad Alexandersbad und da gibt es eine Projektstelle gegen Rechtsextremismus und die koordiniert die Partnerschaften für Demokratie im Landkreis Wunsiedel und auch in den benachbarten Landkreisen, im Landkreis Hof, Landkreis Tirschenreuth und auch in der Stadt Hof. Und wie du gesagt hast, ich bin seit 2015 dabei, habe also diese Stelle mit der Koordination so ein Stück weit aufgebaut und das Team ist stetig gewachsen und ja, Matthias ist seit März diesen Jahres mit dabei.
Ja, auch von meiner Seite. Vielen Dank fürs hier sein dürfen. Wie es gerade schon gesagt hat, seit März dabei und spannende Zeit bis jetzt. Viele neue Sachen, viele neue Projekte, viele neue Erfahrungen und jeden Tag was Neues. So auch heute mit Mikrofon und Podcast.
Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß. So die nächste Dreiviertelstunde, ungefähr halbe Dreiviertelstunde machen wir immer. Erstmal würde mich total interessieren, ihr beide, ne? Wie kommt man an so eine Stelle? Was habt ihr vorher gemacht? Was habt ihr für eine Ausbildung? Und wie landet man dann um Himmels Willen in Bad Alexandersbad bei Demokratie leben, bei so einer Projektstelle? Stefan, du vielleicht als erstes?
Ja, tatsächlich ist das so eine Mischung aus privatem und beruflichem Engagement immer gewesen. Bei mir ist es so, dass ich mich schon in den Jugendjahren immer wieder gegen Rechtsextremismus auf Demonstrationen engagiert habe. Und daher war ich auch immer wieder bei den sogenannten Rudolf-Hess-Märschen in Wunsiedel, habe da gegen die Nazis demonstriert. Und deswegen war es gar nicht so weit entfernt für mich in Wunsiedel auch in irgendeiner Weise, mich auch beruflich hier zu engagieren. Und man kennt dann die Leute und man, ja, wie so oft solche Jobs, man kommt dadurch rein, dass man irgendwie empfohlen wird. Und so bin ich damals ans Evangelische Bildungszentrum auch gekommen.
Ja, wir freuen uns jedenfalls. Also ich bin ja noch nicht so lange hier, aber ich freue mich immer wieder mit euch, mit dir zusammenzuarbeiten. Und Matthias, jetzt seit Anfang dieses Jahres quasi Demokratie leben, Universum unterwegs. Wie bist du dazu gekommen? Was ist dein Hintergrund?
Eigentlich ein bisschen so als Quereinsteiger. Ich komme aus einem ganz anderen Bereich der IT-Branche, also aus dem Projektmanagement. War zuvor schon eigentlich tatsächlich auch immer in Wunsiedel aktives oder zumindest Teil dieser Wunsiedel ist bunt. Gemeinschaft und war da immer als Privatperson und habe mich für diese anderen Projekte auch interessiert, was es da so gibt, JUCO und ähnliches, und kann das jetzt als Beruf umsetzen und das ist natürlich wunderbar. Da wesentlich mehr Inhalt und wesentlich mehr Lebensaufgabe, nenne ich es jetzt mal, zu haben, als in der IT-Branche jemals möglich war.
Ich glaube, das ehrt den Bildungssektor. Demokratie leben, das ist ja ein bundesweites Förderprogramm, also es gibt es überall, also jedenfalls an ganz vielen Städten, Gemeinden, Orten in Deutschland. Erklärt mir doch mal, was steckt dahinter, was ist so die Idee dahinter, was ist die Struktur, was kann ich mir, was können unsere Hörerinnen sich darunter vorstellen?
Ja, das Bundesprogramm Demokratie leben ist letztlich eine große Säule der Bundesregierung zur Extremismusprävention. Das ist so, da kommt es ein Stück weit her. Seit 2015 gibt es das Programm in der Form, hatte damals noch den Untertitel Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit. Und ja, hat sich letztlich bewährt, dass das auf sehr vielfältige Art und Weisen diesen Zielen einfach entsprochen wird. Es gibt drei verschiedene Ebenen, auf Bundes-, auf Landes- und kommunaler Ebene und wir sind tätig auf der kommunalen Ebene. Das heißt, der Landkreis Wunsiedel hat sich 2015 eben auch darauf beworben, auf dieses Bundesprogramm und hat den Zusage bekommen. Und Teil dieser Förderung auf der kommunalen Ebene ist eben, dass die Kommune mit einem zivilgesellschaftlichen Träger zusammen eine Partnerschaft entwickelt. Und dieser zivilgesellschaftliche Träger ist eben hier im Wunsiedel das Evangelische Bildungszentrum in Bad Alexandersbad mit der Projektstelle gegen Rechtsextremismus. Und wir schauen eben, dass wir vor Ort den Zielen des Bundesprogramms gerecht werden. Inzwischen mit der zweiten Förderperiode sind die Ziele etwas weiter gefasst worden mit Demokratie fördern, Vielfalt gestalten, Extremismus vorbeugen. Und das tun wir, indem wir letztlich Mittel, Fördermittel, die der Bund zur Verfügung stellt, dem Landkreis, versuchen, in die Zivilgesellschaft hineinzutragen. Das heißt, vor allem funktioniert das so, dass Vereine, Initiativen, Netzwerke, teilweise auch Schulen einen Antrag stellen können auf eine Förderung. Über diesen Antrag entscheidet dann ein lokales Gremium, ein Begleitausschuss, der wiederum mit Vertreterinnen und Vertretern aus dem Landkreis besetzt ist. Und ja, wenn alles gut läuft und der Antrag und das Projekt passen, was eine Initiative vorhat, dann kriegen die da entsprechend auch Fördermittel. Das ist manchmal sind es nur ein paar hundert Euro, die fehlen. Das kann aber schon mal über das Wohl und Wehe eines guten Workshops entscheiden.
Ja, also quasi eine sehr unmittelbare Möglichkeit, finanzielle Unterstützung bei Demokratie und Bildungsarbeit zu bekommen.
Die Stärke vor allem dieses Bundesprogramms auf der Art und Weise ist eben diese lokale Verwurzelung und Verankerung. Das heißt, jemand, der vor Ort ist und ehrenamtlich engagiert ist und sich möglicherweise gar nicht mit Fördergeldern so gut auskennt, findet einfach vor Ort Ansprechpartner, Ansprechpartnerinnen, die schauen, was kann ich tun, wie kann ich das einmal finanziell, fördertechnisch abwickeln und auf der anderen Seite aber auch pädagogisch, methodisch zur Seite stehen oder auch mit fachlicher Beratung. Und das ist unser Job in der Koordinierungs- und Fachstelle.
Also ich kann es mir vorstellen, dass ihr quasi auch wie so ein Mittelpunkt seid, die eine unheimliche Netzwerkarbeit ja auch leisten, dass wenn ich als, sag ich mal, Zivilperson oder als jemand, der sich jetzt ein Projekt überlegt, an euch herantreten kann und ihr mir auch Tipps geben könnt. Mensch, hier die Workshop-Idee, da ist der oder die Referentin eine gute Wahl, haben wir schon mal was gemacht und dann kann man da vermittelnd tätig werden.
So ist unsere Jobbeschreibung letztlich. Immer wieder zu vernetzen, Ideen zu entwickeln und das machen wir nicht alleine. Das ist also nicht unser Auftrag, sondern unser Auftrag ist es, das mit den Menschen vor Ort zu entwickeln. Das heißt, wir versuchen auch immer wieder zu hören, was bewegt andere Aktionspartner, Partnerinnen, was geht in den Jugendtreffs, was ist in den Schulen Themen. Letztlich auch ein ganz wichtiges Moment ist dieser Begleitausschuss, der ja eben durch sozusagen die Akteure und Akteurinnen, die da mit Mitglieder sind, ein Stück weit auch diese Partnerschaft immer weiter nach außen trägt und vernetzt. Und da hören wir auch jedes Mal sehr genau hin, was liegt an, was kann man tun, was sollte man vielleicht auch mal anregen. Es ist nicht nur so, dass wir darauf warten, dass jemand mit einem Projekt bei uns anklopft und sagt, hey, wäre das was, sondern dass wir auch auf den einen oder die andere mal zugehen und sagen, guck mal, möchtest du nicht vielleicht mal diesen Referenten oder diese Referentin einladen oder diese Lesung oder diesen Film?
Okay, also vielen Dank schon mal für die Erläuterung. Ich glaube, es ist jetzt auch ein Stück weit greifbarer einfach, weil Förderprogramm hört sich immer so mächtig an. Aber es ist eigentlich was sehr Greifbares und Unmittelbares. Was könntet ihr denn jetzt sagen in eurem Arbeitsalltag oder auch in den ganzen Projekten, die ihr betreut oder auch selber macht, was euch da so besonders am Herzen liegt? Matthias, du hast es am Anfang schon gesagt, du bist jetzt in eine Arbeit reingekommen, wo du quasi auch ein Sinn, natürlich hat die IT-Branche auch Sinn, aber sag ich mal auch einen für dich definierten Sinn der Arbeit. Was ist so das, was euch am Herzen liegt?
Ist, glaube ich, der direkte Zugang und Umgang mit den Menschen. Ich nehme da jetzt mal mein Lieblingsprojekt dieses Jahr, das ist vom Juko Mobil, ist eins unserer größten Projekte dieses Jahr, das wir gefördert haben. Und man sieht den direkten Zugang zu den Menschen auf der Straße.
Was war das für ein Projekt?
Der Juko Mobil e.V. hat dieses Jahr an vielen Standorten tatsächlich im ganzen Landkreis über den ganzen Sommer hinweg und noch bis Ende September verschiedene Kunstworkshops für Jugendliche auf der Straße mit Siebdruck, mit Bastelaktionen, mit Malereien und das an unterschiedlichsten Standorten und ganz niederschwellig mit für jeden zugänglich durchgeführt und das konnten wir fördern und durften wir fördern und das sind wunderschöne Projekte, wenn man dann sieht einfach wie greifbar durch solche Sachen tatsächlich Demokratie sein kann und wie erlebbar und zwar für alle Generationen und das macht Spaß und gibt glaube ich auch tatsächlich, wie du sagst, einen Sinn.
Stefan, geht's bei dir in eine ähnliche Richtung oder nochmal irgendwie eine andere Kurve?
Also tatsächlich, sehr bedeutsam ist es immer, wenn wir Rückmeldungen bekommen von Menschen, die in einem der Projekte waren, die wir gefördert haben und dann erzählt haben, wie gut sie es fanden, wie toll sie es fanden und dass sie es nicht gemacht hätten oder nicht in der Form hätten machen können, wenn es keine Förderung gegeben hätte. Das ist natürlich dann, das ist eine unmittelbare Rückmeldung, wo wir sagen, okay, der Job, der hat auch Sinn, es passiert etwas. Und was ich dann auch immer wieder sehr bemerkenswert finde, ist einfach, wenn viele Jugendliche miteinander ins Gespräch kommen, oft haben wir diesen Erwachsenenblick, ja, das weiß man doch schon alles, das hat man doch schon oft gemacht. Und dann sind wir möglicherweise bei einem Workshop oder bei einer Veranstaltung, die wir fördern und sehen, dass der Jugendliche sich sehr ernsthaft, sehr gewissenhaft, aber trotzdem mit Spaß und Motivation zu einem sehr wichtigen Thema wie Vielfalt oder Demokratie einfach befassen und sich damit auseinandersetzen. Und das macht einfach auch Freude, dem beizuwohnen und zu wissen, diese Arbeit ermöglicht das. Mhm.
Ja, kann ich unterstreichen. Das ist ja auch ein großer Bestandteil unserer Arbeit als kommunale Jugendarbeit hier. Und für mich sind dann auch immer so diese wo alles strahlt. wenn man merkt, okay, jetzt hat es bei Kindern und Jugendlichen vielleicht so ein bisschen Klick gemacht. Oft hat es bei mir dann auch Klick gemacht, weil ich auch was Neues gelernt habe. Und das finde ich ganz, ganz besondere Momente immer. Jetzt habt ihr, Matthias, das eben schon ein Projekt mit Newcomobil angerissen. Was sind denn aktuell so Projekte, wo ich Demokratieleben mal besuchen kann oder was gerade so läuft oder was ist gerade so aktuell auch bei euch auf dem Schirm?
Also wie gesagt, bis Ende September jetzt noch das Newcomobil, die Kunstworkshops, da sind wir in Selbmarkt, Rettwitz und Wunsiedel noch vertreten, ist jetzt dann rum. Aber für die Jugendlichen, die vielleicht gerade zuhören und bei denen es gerade Klick macht, wir gründen eine Jugendforum, gab es schon immer, aber da die Jugendlichen auch irgendwann rauswachsen aus dem Ganzen, sind wir natürlich jedes Jahr dabei, neue Jugendliche zu suchen, die sich für dieses Thema interessieren. Und bauen da gerade ein Jugendforum neu auf oder versuchen das neu mit Mitgliedern zu füllen. Und da mal nur so am Rande, wenn sich jemand interessiert, auf unsere Homepage www.demokratieleben in der Mitte Europas. Sehr, sehr gerne eingeladen. Da findet ihr Informationen dazu, wie ihr uns kontaktiert und meldet euch gerne bei uns. Das nur mal so am Rande.
Weil das Jugendforum, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, ist ja das Besondere, da gibt es nochmal ein Cash.
Genau. Also das ist nicht nur, dass Erwachsene über die Projekte von Jugendlichen entscheiden. Wir haben einen separaten Fördertopf, der gefüllt ist, wo dann wirklich Jugendliche für Jugendliche auch in einem eigenen Gremium ähnlich des Begleitausschusses dann entscheiden können über die einzelnen Projekte.
Ich bin ja oft ganz neugierig, wie hoch ist denn der Topf?
10.000 Euro,
naja,
rein für die Jugendarbeit.
Da kannst du schon ein bisschen was machen.
Da,
ne,
kann man über das Jahr dann doch ein bisschen was gestalten und machen.
Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Projekt, auf jeden Fall. Wir begleiten das auch immer gerne und schauen und uns das interessiert an, was da herauswächst. Wenn man jetzt so, sag ich mal, den Deckel auf den Topf, wir machen das jetzt noch nicht beim Podcast, aber erstmal so einen Deckel drauf, kann man das alles oder eure Arbeit ja auch unter politischer Bildung verorten, ne? Das ist politische Bildung. Mir schwirrt dieser Begriff schon seit gefühlt Monaten im Kopf rum, weil gerade, glaube ich, eine politische Zeit ist, die ihresgleichen sucht. Seit anderthalb Jahren mit der Pandemie, diverse Ereignisse in der jüngsten Vergangenheit und jetzt natürlich ganz aktuell die Bundestagswahl. Was würdet ihr sagen, welchen Stellenwert hat aktuell vielleicht politische Bildung, so im Gesamtkontext? Und vielleicht als zweite Frage gleich hinterhergeschoben, was ja auch immer eine besondere Herausforderung ist. Politische Bildung hört sich jetzt erstmal ja nicht immer so sexy an. Was sind so eure Erfahrungen oder auch Ideen, wie man junge Menschen für politische Bildung begeistern kann?
Ja, wie lässt sich für politische Bildung begeistern? Ich glaube, das fängt schon bei einem Grundübel natürlich an. Politische Bildung erreicht zunächst einmal diejenigen, die politisch gebildet sind. Das ist ein Phänomen, wenn ich wo irgendwas mit Demokratie auf einen Workshop draufschreibe, dann kommen zu 99% wahrscheinlich Menschen, die in irgendeiner Weise sich sowieso schon politisch engagieren, politisch interessiert sind, die auch irgendwie eine konkrete Vorstellung davon haben, was Demokratie sein könnte oder sein sollte. Und die besondere Herausforderung und auch die Notwendigkeit ist für politische Bildung stets immer auch zu schauen, wie erreiche ich denn die, die sich möglicherweise nicht dafür interessieren. Es gibt ein gutes Recht, sich nicht für Politik zu interessieren. Aber Svenja, du hast es angesprochen, die Zeiten sind sehr politisch. Wir leben einfach nicht mehr in den 90ern, wo man vielleicht von einem Ende der Geschichte gesprochen hat, sondern es gibt im 21. Jahrhundert unglaublich große globale Herausforderungen und da ist die Pandemie nur eine davon. Es ist auch eine bewusste Entscheidung, sich nicht für Politik zu interessieren, aber auch das ist eine Entscheidung und die sollte man bewusst treffen. Und ich spreche mich immer dafür aus, schaut hin, was passiert eigentlich in der Welt. Und politische Bildung eröffnet letztlich die Möglichkeit, sich mit diesen Strukturen auseinanderzusetzen. Das tut sie einmal im engeren Sinne mit Politik. Also wenn wir wirklich über sowas wie Regierungen und Parlamente sprechen oder die Bundestagswahl, dann ist das natürlich Politik im engeren Sinne. Es gibt aber immer noch einen weiteren Begriff und dafür, finde ich, passt auch sehr gut das Bundesprogramm Demokratie Leben mit rein, wenn wir uns einfach auch anschauen, politische Bildung ja als Lebensweise Demokratie. Heißt für mich, das tägliche Miteinander, ist das diskriminierungsfrei, achte ich drauf, dass auch wirklich alle dabei sind, schaue ich drauf, dass ich meine eigenen Vorurteile auch stets hinterfrage, wie komme ich eigentlich mit Widersprüchen im Alltag zurecht. Das sind also sehr viele Möglichkeiten, sich mit politisch zu bilden und meine eigene Persönlichkeit auch als Demokrat, als Demokratin zu entfalten und zu entwickeln. Und deswegen würde ich auch gar nicht mal sagen, nur da ist politische Bildung, wo politische Bildung draufsteht, sondern eben auch bei so Projekten wie mit dem JUCO-Mobil. Es steht erstmal Kultur, Malen und irgendwas basteln im Vordergrund, vordergründig. Aber was da nebenbei mitläuft, das ist politische Bildung im weitesten Sinne. Ja, nämlich das Miteinander, es auszutragen, auszuhalten, auch mal Fremdartigkeit, Andersartigkeit zu erleben im wahrsten Sinne, vielleicht etwas selber tun, mich selbst zu erleben, meine eigene Wirksamkeit zu spüren, zu hören, das macht sehr viel mit Menschen und das bildet sie auch. Und gerade auf kommunaler Ebene gibt es da sehr viele Anknüpfungspunkte, weil BürgermeisterInnen und Landräte einfach nicht so weit weg sind wie Menschen in Berlin. Und deswegen plädiere ich immer dafür, sich auch auf kommunaler Ebene politisch zu bilden und auch politisch einzubringen.
Ja, da hast du mir jetzt gleich das Stichwort geliefert. Das steht hier nämlich gleich auf meinem Zettel. Weil was ich mich immer wieder frage, ob politische Bildung oder Demokratiebildung hier bei uns in einer eher ländlicheren Region anders aussieht als in einer Großstadt. Hast du da Erfahrungen zu oder kann man das irgendwie gar nicht so richtig sagen?
Also ich mache jetzt seit 6 Jahren politische Bildung hier im ländlichen Raum. Mhm. Insofern lerne ich immer mehr zu schätzen, welche Stärken dieser Raum auch hat. Ja, das ist tatsächlich faszinierend. Ich sage mal so, in einer Großstadt ist es relativ leicht, mit einem Angebot genug Teilnehmende zu finden. Mhm. Weil du hast einfach auf sehr dichtem Raum sehr viele Menschen und da wirst du irgendwie schon 20 Leute dafür interessieren, die sich für dein Angebot interessieren. Mhm. Und dann kannst du sagen, ist erfolgreich. Im ländlichen Raum ist es ein bisschen anders. Da muss ich auch wirklich schauen, passt das, was ich tue, zu den Menschen, die hier sind. Weil um 20 Menschen zeitlich, räumlich zu einer Veranstaltung einzuladen, muss ich auch genau schauen, was biete ich an, damit ich auch diesen Platz füllen kann.
Ja.
Das ist zum einen und zum anderen haben wir es natürlich immer hier auch mit Distanzen im räumlichen Raum zu tun, die erstmal überbrückt werden müssen. Und dafür muss ein Angebot auch hinreichend interessant und spannend gestaltet sein. Da hat natürlich jetzt gerade die Corona-Pandemie mit dem Digitalisierungsschub, den wir da alle erlebt haben, auch neue Chancen eröffnet. Wir können jetzt einen Workshop an einem Abend online anbieten und wenn man es nicht ganz vermasselt, kommen da sogar Leute und interessieren sich und lernen manchmal mehr oder besser, als sie es vielleicht in einer analogen Veranstaltung tun würden. Und insofern sehe ich da auch viele Chancen, dass politische Bildung im ländlichen Raum mindestens genauso gut funktioniert wie in der Stadt. Und nicht zuletzt immer auch hier einfach die Sozialräume, die sind ein Stück weit verbindlicher, sie sind fester gewoben als in der Stadt, die ja doch durch Anonymität geprägt ist. Und das ermöglicht auch vieles, wo ich sage, man kann im ländlichen Raum politische Bildung immer auch als Beziehungsarbeit verstehen. Und deswegen ist die Demokratieförderung hier auch unglaublich auf Netzwerke angewiesen. Jemand kennt jemanden und plötzlich können Dinge bewegt werden, die in einer großen Stadtverwaltung möglicherweise sehr schnell versanden würden und frustrieren. Und das haben wir hier nicht.
Ja, das kann ich nur unterstreichen. Also ich sehe das genauso, dass die Herausforderung da liegt, ein wirklich gutes Angebot zu machen, was aber ja auch Ansporn ist für uns, die sowas unter Umständen anbieten. Aber gleichzeitig finde ich hier den Vorteil, auch wie du gerade gesagt hast, dieses Unmittelbarere, dieses direkter dran sein. Weil ich erinnere mich vor 2 Jahren, als die Fridays for Future Demos auch bei uns hier in den Landkreis angekommen sind, war halt innerhalb von, das waren, glaube ich, keine Woche, saßen einige Vertreterinnen von dieser Aktionsgruppen hier beim Landrat im Büro. Und das sind kurze Wege, ne? Also, und das hat man vielleicht in sehr großen Stadtverwaltungen eben nicht so. Also ja, Vor- und Nachteile, aber das sehe ich durchaus auch als eine der Stärke im politischen Raum, im ländlichen Raum meine ich es natürlich, dass vielleicht auch Ergebnisse teilweise schneller da sein können, weil Beteiligung oder auch Demokratiebildung findet ja auch eventuell dann da statt, dass jemand bei euch beim Jugendforum war und aus diesem Fördertopf ist irgendwas entstanden, was auch im Stadtbild sichtbar geworden ist, zum Beispiel. Es ist ja immer Luft nach oben. Wir geben uns ja nie zufrieden. Jetzt seid ihr ja Profis in Demokratiebildung, Demokratieförderung. Wir nehmen mal an, wir wären bei Wünscht ihr was. Was bräuchtet ihr, um es noch besser zu machen, um hier denn im Landkreis Wunsiedel noch besser unterwegs zu sein in dem Bereich? Fällt euch da ad hoc was ein? Wir sind bei Wünsch dir was. Hier hört ja niemand zu.
Also wenn ich mir was wünschen dürfte, dann ist das tatsächlich, es gibt ein bürokratisches Hemmnis bei der Zusammenarbeit mit Demokratie Leben und das lautet Kofinanzierung. Und dieses Problem mit der Kofinanzierung ist etwas, was vielen auf die Füße fällt. Sie kriegen also in der Regel bei uns keine 100% gefördert.
Also und die beantragen, müssen einen Betrag X noch selber aufwenden.
Sogenannte Eigenmittel oder Drittmittel. Sie müssen also irgendwie schauen, dass sie auch noch ein paar andere Mittel beiseite stellen. Und das, finde ich, ist ein bürokratisches Hemmnis. Gerade bei kleinen Projekten ist das immer wieder ein Problem. Das klingt jetzt ein bisschen fördertechnisch, ein bisschen komplex und kompliziert, aber da würde ich mir sehr wünschen, dass das einfach auch hinfällig wird, dass gesagt werden kann, okay, Demokratie Leben kann zu 100% fördern. Normalerweise ist es so, dass die Kommune diese Kofinanzierung bereitstellen muss. Bislang hat sich leider noch keine Mehrheit im Landratsamt oder im Kreistag finden können, die diese Kofinanzierung vielleicht auch stellen könnte, um einfach die Zivilgesellschaft an dieser Stelle zu entlasten. Das ist natürlich jetzt sehr technisch gesprochen. Und wäre es eine Erleichterung nicht unmittelbar für mich, sondern eher für die Menschen, die sagen, ich brauche aber nur 500 Euro für einen Workshop an meiner Schule, warum muss ich jetzt 400 Euro bei Demokratie Leben beantragen und 100 Euro noch von irgendwo anders her? Deswegen, es würde es vieles vereinfachen, glaube ich, wenn diese Kofinanzierung einfach gesetzt wäre.
Mhm. Matthias nickt, er macht einen Haken dran.
Absolut.
Ja, ich wenn ich darüber nachdenke, hänge ich dann auch immer wieder an dem Faktor Geld und dass politische Bildung einfach auch so früh wie möglich mit Geld ausgestattet werden sollte, weil politische Bildung fängt jetzt nicht erst mit 15, 16 an. In meinen Augen sollte das Kindergarten los geht's. Und jetzt ist es aber die denkbar schlechteste Idee, einfach den Fachkräften vor Ort einfach noch mehr Arbeit aufzuhalten, sondern das muss natürlich finanziell und personell ausgestattet sein, dass das gut stattfinden kann dort. Und unterm Strich glaube ich nämlich sehr, dass alle davon profitieren würden, wenn politische Bildung kann man ja sehr gut für Altersgruppen anpassen und erlebbar und spürbar machen. Das finde ich so. Ja, man merkt schon, ich bin begeisterte Demokratie an Demokratiebildung, weil das eben ja auch so was Essentielles ist. Also Politik betrifft uns alle, ob wir uns dafür, Stefan, du hast es am Anfang gesagt, hat auch das gute Recht, sich nicht dafür zu interessieren, aber letztendlich ist das auch eine politische Entscheidung dann. Und irgendwie ist man ja trotzdem Teil eines politischen Systems. Ich kann es gar nicht mehr einordnen, dieses Corona-Jahr ist zu mir, diese Jahresgrenzen sind verschwommen durch Corona. Ich durfte mal bei euch bei einem Workshop, Online-Workshop in der Tat, auch mitmachen. Und da dachte ich so, Mensch, da erlebe ich gerade Demokratie und Systeme. Und das war die Bezafta-Einführungsworkshop. Und ich habe mich daran erinnert und würde mir total freuen, wenn, ich glaube, Stefan war damals federführend mit dabei, was dahinter steckt, hinter dieser Methode und was das mit Demokratiebildung zu tun hat. Vielleicht kennen das ein paar Hörerinnen noch nicht.
Ja, das war ein bezafter Workshop für Einsteiger.
Ich habe lange gedacht, das heißt Entsafter. Entsafter-Methode.
Nein, bezafter heißt es. Es kommt aus dem israelischen Kontext und heißt letztendlich miteinander übersetzt. Und ist ein Workshop-Angebot, ein Stück weit auch eine Grundhaltung, um Widersprüche auszuhalten. Das heißt, was wir auch in diesem Workshop ja gemacht hatten, war, wir hatten eigentlich nur eine ganz kleine Übung und haben dann aber sehr lange darüber diskutiert, warum wir zu dem Ergebnis gekommen sind, zu dem wir gekommen sind und ob wir wirklich alle miteinander mitgedacht hatten. Also wie gehen wir Mehrheit, Minderheit um? Was gibt es eigentlich für Entscheidungsspielregeln, sowohl die expliziten als auch die impliziten? Und da gibt es eben einen ganz großen Pool an verschiedenen Methoden, die sich innerhalb BZAFTAS einfach gruppieren. Und da kann man also nicht nur an einem Tag, sondern da kann man eigentlich wochenlang sich damit auseinandersetzen, was Demokratie im eigentlichen Sinne wirklich bedeutet und ob auch alle dabei sind, an die wir eigentlich mitdenken wollen. Und wie kann ich mit Widersprüchen einfach auch letztlich umgehen? Und das ist für mich immer eine der großen Fragen oder auch der Zielstellungen in der politischen Bildung. Wenn ich Demokratie fördern will, dann heißt das ein Stück weit immer auch erstmal meine eigenen Ansprüche zu kennen, mein eigenes Interesse zu kennen, aber möglicherweise auch hinreichend empathiefähig und auch denkfähig sein zu können, die Interessen und die Bedürfnisse der anderen kennenzulernen und auch dann abzuwägen. Und nicht nur, weil ich etwas will, sondern auch es als gut und demokratisch zu akzeptieren, dass die anderen auch etwas wollen, das, was vielleicht mir widerspricht. Das mag jetzt ein bisschen theologisch-philosophisch klingen, ist letztendlich, aber wenn wir es herunterbrechen, das, was Demokratie als Lebensform immer wieder ausmacht, das ist sehr anstrengend. Ja, es ist anstrengend, weil es keine einfachen Lösungen gibt und weil sich niemand alleine durchsetzen kann oder sollte. Und das ist ein sehr, sehr demokratisches Prinzip und das zu lernen ist eine Lebensaufgabe, die fängt im Kindergartenalter an und geht bis ins hohe Erwachsenenalter.
Ja, ich war nämlich gestern auch bei einem Workshop dabei. Deswegen hatte ich mich auch nochmal an diese Bezafter-Methode erinnert, weil ich weiß nicht mehr, es ging glaube ich 1,5-2 Stunden. Und es hat teilweise richtig wehgetan. Man hat gar nicht gemerkt, wie die Aufgabe losging. Also ich kann wirklich nur jedem mal empfehlen, sowas mitzumachen. Und gerade eben diese Unstimmigkeiten oder auch andere Meinungen aushalten zu können, auch wenn man sieht ja immer irgendwie seine Zukunft an sämtlichen Entscheidungen, aber da irgendwie zusammenzukommen und zu sagen, okay, wir finden jetzt zusammen das Beste. Und gestern eben bei dem Workshop, bei dem ich teilgenommen habe, fiel dann der Satz, Demokratie ist eine unendliche Aufgabe. Und dann den dachte ich, den tätowiere ich mir jetzt hier auf dem Oberarm. Nee, natürlich nicht. Aber ich finde, das trifft es genau, weil es immer wieder eine Aushandlung ist und nichts Fertiges am Ende. Und gerade das ist dann auch politische Bildung mit jungen Menschen, aber auch natürlich mit Erwachsenen, in diesen Diskurs zu gehen und zu schauen, was handeln wir gerade aus? In 20 Jahren sind ja vielleicht auch schon wieder die Streitpunkte ganz andere als jetzt. Vielleicht haben wir es mit dem Klima verkackt, aber vielleicht hoffentlich auch nicht. Dann sind die Streitpunkte andere. Ne?
Das wird ja immer, wenn wir mal auf politische Bildung im engeren Sinne draufschauen, wird ja immer gerne die Gewaltenteilung bemüht, also die Unterscheidung zwischen der Exekutive als Regierungsgewalt, der Legislative als gesetzgebende Gewalt und die Judikative als rechtsprechende Gewalt. Häufig wird vergessen, dass es da aber auch noch eine sogenannte temporale Gewaltenteilung gibt, letztlich, dass wir immer wieder regelmäßig Wahlen haben und dass es also auch sozusagen eine Legislaturperiode auch begrenzt ist. Und das ist eine ganz große Chance, weil niemals irgendwie vor 50 oder 100 Jahren jemand gesagt hat, so, jetzt setzen wir dich als Regierung ein und regieren mal 100 Jahre weiter, sondern es gibt regelmäßig Wahlen und da wird bestätigt oder eben auch geändert, welcher Regierungskurs gefahren wird, wer an der Macht ist, wer möglicherweise eher in der Minderheit ist und es wird sozusagen immer auch auf die aktuellen Probleme geschaut. Das ist also eine große Stärke der Demokratie.
Mhm. Ja, das sind wir gleich beim nächsten Punkt, ne? Stichwort Wahlen. Am Sonntag ist es soweit, Bundestagswahlen und ich glaube, das sind in der Tat eine der bedeutendsten Wahlen, die wir so jetzt in Deutschland hatten in den mindestens in den letzten 4 Jahren. Nee, aber weil so viele Themen einfach auf dem Tisch liegen, natürlich ganz vorne die Klimakrise, die angegangen werden müssen. Man kommt gar nicht drauf rum und die Parteien eben streiten darum, welcher Weg jetzt der beste ist. Demokratie eben, ne?
Die Wahl zeichnet sich schon allein dadurch sehr spannend aus. Es ist das erste Mal seit 1949, dass sozusagen kein Bundeskanzler wieder das Amt betritt. Mhm. Ja, es gibt also keinen Amtsbonus im engeren Sinne. Kann jetzt darüber streiten, ob Herr Laschet oder Herr Scholz irgendwie in irgendeiner Form einen Amtsbonus haben. Aber letztlich tritt die amtierende Bundeskanzlerin nicht wieder neu an. Das ist neu. Das hatte die Bundesrepublik in der Vergangenheit nicht. Wenn es einen Wechsel der Bundeskanzler gab, dann war das in der Regel innerhalb einer Koalition. Wurden Personen ausgetauscht, aber nicht die Regierung. Und das ist diesmal komplett neu und es ist auch sehr offen. Es gibt das erste Mal 3 Bewerberinnen und die sozusagen ernsthafte Ansprüche erheben, unabhängig davon, was die Umfragen gerade sagen. Insofern ist diese Wahl schon eine besondere und inhaltlich natürlich gebe ich dir vollkommen recht, Svenja, es gibt viel zu tun. Und ich finde auch, wenn ich auf die Inhalte des bisherigen Wahlkampfes schaue, denke ich manchmal, dass der Wahlkampf sich sehr, sehr in Nebensächlichkeiten aufhält, anstatt die großen Fragen anzusprechen.
Ja, ich habe mir nahezu alle Trielle gegeben. Bei einem bin ich eingeschlafen, aber sonst fast alle. Und wo ich immer Tobsuchtsanfälle bekommen habe, wenn wieder gleich am Anfang die Koalitionsfragen kamen, wo ich sage, das ist mir gerade sowas von Wumpe, wer am Ende mit wem koaliert. Es geht doch darum, wer jetzt die besten Ideen hat für die großen Probleme, die gerade anliegen. Und das spiegeln ja durchaus auch Kinder und Jugendliche wieder in Umfragen, dass gewisse Themen einfach sie beunruhigen. Und auch junge Menschen haben ein Recht darauf, dass ihre Probleme jetzt und in Zukunft angegangen werden und gelöst werden. Also das Fass machen wir jetzt nicht auf, das werden wir jetzt noch ein bisschen drüber. Und das hat mich im Wahlkampf, jetzt speziell in den Triellen, sehr, sehr gestört in der Tat, weil das für mich als Wählerin und ich glaube auch eigentlich, dass es vielen anderen so geht, dass das jetzt nicht die essentielle Frage vor der Wahl ist, sondern das ist eine Frage nach der Wahl.
Damit sprichst du auch, finde ich, etwas an, was demokratietheoretisch ein Stück weit sehr problematisch ist, wenn wir anschauen, über die Hälfte der Wähler und Wählerinnen ist über 50 Jahre alt. Mhm. Das heißt, letztlich sind sehr viele Menschen, Bevölkerungsgruppen, Altersgruppen sind endlich unterrepräsentiert, wenn wir auf die Gesamtbevölkerung der Wählerinnen und Wählerschaft schauen. Das schlägt sich vielleicht ein Stück weit auch in diesem Wahlkampf als solchen wieder. Es wird sehr stark gerungen um Koalitionsfragen, weil einfach mehrere Möglichkeiten möglicherweise bestehen, also rein rechnerisch.
Ja.
Rein rechnerisch gibt es sehr interessante Möglichkeiten, die aber unterkomplex beleuchtet werden. Ja, es wird auf Umfrageergebnisse geschaut, anstatt auf die Inhalte, ob die überhaupt zusammenpassen, ja oder nein. Und dann konzentriert sich alles ein bisschen auf eine Koalitionsfrage. Ist letztendlich auch dem den Medienschaffenden und aber auch den Mediennutzenden zuzuschreiben. Es ist einfach leichter, sich kurz ein paar Farbspiele zu überlegen und es ist auch leichter zu verstehen und nachzuvollziehen, als sich jetzt wirklich mit irgendwelchen Problemlösungen zu befassen.
Ja, da hast du absolut recht. Wir haben ja letzte Woche schon ein bisschen gewählt. Wir haben nämlich die U18-Wahl durchgeführt und ihr wart nämlich auch mit einem Wahllokal dabei im Landkreis. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal dafür.
Sehr gerne.
Genau, vom 13. bis zum 17. September letzte Woche haben eben die U18-Wahl stattgefunden. Im Landkreis Wunsiedel haben sich knapp 550, waren es 544 Jugendliche, Kinder und Jugendliche beteiligt. Und die Ergebnisse liegen jetzt quasi vor mir und sie sind ja durchaus ganz interessant. Aber man kann jetzt auch jetzt nur Mutmaßungen veräußern. Die Umfrage oder die U18-Wahl hat keinen repräsentativen Anspruch, aber ist ja durchaus ein Stimmungsbild. Also die hat deutschlandweit stattgefunden und dieses Jahr auch mit einer Rekordanzahl an Wahllokalen und beteiligten Kindern und Jugendlichen. Und jetzt, wenn ich hier mal so reinschaue, bei uns im Landkreis, Landkreis Wunsiedel, also jetzt nicht Wahlkreis, sondern Landkreis Wunsiedel, hat die CSU mit 25,6% die meisten Stimmen. Danach kommt die SPD mit 18,7% der Stimmen. Dann was für U18-Wahlen sehr typisch ist, dass die sonstigen Parteien, also kleine Parteien, viel gewählt werden. Die sind jetzt hier einfachheitshalber zusammengefasst mit 16,3 Stimmen. Dann kommt die AfD mit 10% der Stimmen, danach erst die Grünen mit 8,9, dann die FDP mit 7,9 und dann die Tierschutzpartei mit 6,8 und dann die Linke mit 5,5 bzw. 5,6. Und weswegen ich das jetzt sage, weil es auch ganz interessant ist, wenn man das jetzt im Vergleich zu Deutschland sieht, die Wahlergebnisse, wo vorne mit 21% die Grünen und danach die SPD und als dritter Platz dann die CDU, CSU stehen, dass das bei uns hier in der Gegend so quasi umgekehrt ist. Ich habe seit letzter Woche so ein bisschen rumspekuliert, warum das sein könnte. Letztendliche Antwort finde ich oder habe ich letztendlich auch nicht. Aber was ist euer Gefühl oder was, als ihr die Ergebnisse angeschaut habt, was war so euer erstes Gefühl?
Also ich finde ein Stück weit die U18-Wahlergebnisse im Landkreis Wunsiedel, sie repräsentieren ein Stück weit das, wie ich die politischen Mehrheitsverhältnisse im Landkreis Wunsiedel wahrnehme. Ich meine mich zu erinnern, dass die tatsächlichen Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2017 nicht ganz unähnlich waren den jetzigen U18-Ergebnissen. Mhm. Daraus kann ich zwei Sachen ablesen. Zum einen, dass einfach sowohl CSU als auch SPD hier möglicherweise noch ein Stück weit immer noch Volksparteien sind. Also die zwei großen Parteien, die einfach hier maßgeblich Wählerinnen und Wähler mobilisieren können, möglicherweise auch U18. Das ist das eine. Und was ich zum anderen herauslesen kann, ist, dass die U18-Wählerinnen und Wähler nicht Spaß abgewählt haben, sondern sie haben sehr, sehr glaubhaft und ernsthaft abgewählt. Das lese ich auch heraus, weil ein Stück weit sich echte Mehrheitsverhältnisse einfach darin widerspiegeln. Und daraus kann ich immer wieder nur ablesen, es ist durchaus zumutbar, dass Jugendlichen, meinetwegen vielleicht ab 14 oder ab 16 Jahren, ein eigenes Wahlrecht zustünde. Das kann ich da als Forderung durchaus ablesen. Nein. Weil es wird keinen Spaß draus gemacht und hier irgendwie nur die, keine Ahnung, APPD oder so. Ich weiß gar nicht, ob die dieses Jahr anstand.
In Bayern war sie nicht da. In ich Bayern weiß gar nicht, ob sie woanders in Deutschland stand.
Nicht gegen die APPD.
Ja, genau. Also ich glaube, dass sich keine der größeren Parteien oder auch kleineren Parteien irgendwie Angst haben müsste, Jüngere zur Wahl zuzulassen. Und wie gesagt, es ist ein Wahlrecht und keine Wahlpflicht. Wir können ja alle selbst entscheiden, ob wir da jetzt hingehen oder nicht. Und warum man jetzt jungen Menschen dieses Recht vorenthält, vor allem, was ich auch spannend fand, als ich letzte Woche mir die Jugendzentren und die Wahllokale so die Wahlergebnisse durchgegeben haben, haben natürlich auch immer noch ein bisschen gequatscht und wie die Woche war und die Wahlzeit. Und auch oft so eine Rückmeldung war, es haben ein paar gewählt und viele wollten nicht. Sie haben sich also nicht getraut, ist vielleicht zu hoch gesagt, aber sie haben sich selbst nicht zugetraut zu wählen. Und das fand ich höchst spannend, wo ich sage, okay, zum einen, wir sind als politische Bildung gefragt, da reinzugehen. Und gleichzeitig dann auch die Rückmeldungen von meinen Kolleginnen in den Jugendzentren dann auch war, naja, die haben dann zwar nicht gewählt, aber wir haben uns mit denen über Politik und über Parteien und so weiter unterhalten, wie das so grundsätzlich funktioniert. Und da kann ich nur sagen, Haken dran. Ne? Also das ist genau das, was eine U18-Wahl auch vielleicht sogar vordergründig erreichen will. Sich zu unterhalten über Themen, Fragen zu stellen, wie läuft so eine Geschichte ab. Also ich bin nach wie vor, ich bin ja überzeugte ins Wahllokal Wählerin. Ich gehe immer ins Wahllokal und bin nach wie vor ein bisschen aufgeregter immer, jedes Mal wieder. Da einfach junge Menschen zu befähigen, da keine Angst vorzuhaben. Und vielleicht habt ihr an der Stelle auch noch ein paar Tipps. Wir haben ja jetzt auch dieses Jahr, Gott sei Dank, viele wieder Erstwählende hier im Landkreis, aber natürlich auch in ganz Deutschland. Was wären denn so Tipps für junge Menschen, die jetzt am Sonntag zum ersten Mal ins Wahllokal gehen oder vielleicht auch schon Briefwahl gemacht haben?
Gute Frage. einfach tatsächlich keine Scheu haben. Das sind nette Leute, die da drin sitzen. Verbindet das mit dem Kaffee trinken gehen, davor oder danach. Geht zusammen in der Gruppe, einzeln in die Kabine, aber zusammen in der Gruppe vielleicht. Und dann tatsächlich keine Scheu haben. Und deswegen auch, wie es du gerade gesagt hast, die Angebote eben wie diese U18-Wahl sind phänomenal, um Jugendlichen gleich mal ein Gefühl dafür zu geben, was erwartet mich da, was kommt. Ich bin ein großer Freund auch von dem Wahlrecht ab 14 oder 16. Aber wer dann heuer zum ersten Mal tatsächlich an die Urne darf, keine Scheu, einfach machen. Und wenn man das mal gemacht hat, funktioniert wunderbar.
Ja, vor allem vielleicht auch die Scheu zu verlieren, weil manchmal hat man ja fast ein bisschen das Gefühl, es erschlägt einen. So, ich bin ehrlich, ich habe seltenst ein Wahlprogramm vollständig gelesen und man muss auch nicht alles verstehen. Und manchmal ist eine Wahl auch richtig, wenn man sagt, die finde ich am wenigsten scheiße. Aber Hauptsache wählen gehen. Das ist das Wichtigste, sich wenigstens mal 10 Minuten mit irgendwas auseinandergesetzt zu haben. Okay, die Themen sind mir wichtig oder diese Partei. Da finde ich zwar nicht alles gut, aber so unterm Strich finde ich die am besten. Und dafür kann man ja beispielsweise einen Wahl-O-Maten auch benutzen von der Bundeszentrale für politische Bildung oder auch das Jugendformat von den öffentlich-rechtlichen Funk hat auch ganz viele Sendungen dazu gemacht, wo man sich mal ein bisschen durchklicken kann. Also informieren und dann einfach hingehen. Stefan, ist dir noch irgendwas eingefallen?
Du hast es schon genannt, Wahl-O-Mat. Ist tatsächlich auch für diejenigen, die bereits wissen, was sie wählen wollen, kann ich immer wieder nur empfehlen, macht mal den Wahl-O-Mat. ich habe ihn auch wieder kürzlich gemacht und bin überrascht. Ich bin überrascht und das sagt ja auch nicht, der Wahl-O-Mat sagt ja nicht, wen du wählen sollst, sondern es gibt letztendlich einen Anlass, sich darüber zu unterhalten, möglicherweise auch mit anderen Menschen. Du wirst, wenn du durch den Wahl-O-Mat dich durchklickst, erstmal mit Themen konfrontiert, die du vielleicht vorher gar nicht auf dem Schirm hattest. Und plötzlich verändert sich dein Bild ein Stück weit auf die Partei, die du möglicherweise im engeren Blick schon hattest und erweitert auch nochmal den Blick auf die anderen Parteien, die da noch dabei sind. Letztlich am Schluss, wen man dann, sei es bei der U18-Wahl oder bei der echten Wahl, dann wählt, das bleibt ja letztlich dann geheim und letztlich auch frei.
Genau, das ist auch ganz wichtig. Ne? Man kann darüber sprechen, wen man gewählt hat, muss es aber auch nicht. Man muss es nicht seinen Eltern, seinen Freunden oder wem auch immer sagen.
Ja, man kann sich über Inhalte austauschen, über Themen austauschen, ist auch gut und wichtig. Aber ich glaube, es ist das Schlechteste oder Dümmste, was man machen kann, ist einfach seine Stimme verfallen lassen.
Ja,
auf zur Wahl.
Nicht mehr lange. Wenn der Podcast jetzt rauskommt, sind es noch ca. 48 Stunden. Und ich glaube, in den Parteibüros und Häusern ist jetzt schon die Anspannung on top. So, wir haben jetzt schon eine Dreiviertelstunde gequatscht. Es ist gute Gewohnheit geworden, dass quasi die letzten Worte meinen Gästen immer obliegen. Und zunächst bedanke ich mich total bei euch, dass ihr da wart. Ich fand es wieder ein total spannendes Gespräch, auch eben über das Thema Politik und Bundestagswahl und politische Bildung, Demokratiebildung über euch als Einrichtung. Ich kann nur empfehlen, auch nochmal auf eure Internetseite oder Facebook- und Instagram-Account zu schauen. Da ist man auch immer up to date, was so läuft. Und ja, vielen Dank. Und was wollt ihr noch loswerden?
Ich würde an der Stelle jetzt einfach nochmal deine Frage von vorhin aufgreifen, wo kann man Demokratieleben begegnen? Wir haben letztlich im Oktober ein volles Programm. Wir haben jetzt zum 2. Oktober findet bayernweit die sogenannte Lange Nacht der Demokratie statt. Die findet auch in Marktredwitz statt. Wir sind in Tirschenreuth am Start, wir sind in Mödlareuth im Landkreis Hof am Start. Da gibt es also Veranstaltungen an einem Abend, die sich mit Demokratie im weitesten Sinne immer auseinandersetzen. Teilweise sind die Angebote auch konkret, in Marktredwitz geht es da um Demokratie im Netz und vor allem auch die schlechten Seiten des Internets. Und insofern, da gibt es viele Möglichkeiten, uns immer wieder zu begegnen. Wir sind am 3. Oktober mit einem Fest der Demokratie in Mödlareuth am Start. Da gibt es sozusagen viele Infostände, da kann man auch uns begegnen. Und wie es Matthias schon gesagt hat, letztlich das Jugendforum wird demnächst auch wieder neue Leute suchen oder ist immer auf der Suche nach jungen neuen Leuten, die auch Lust haben, möglicherweise selbst über Projektgelder zu entscheiden. Und ein Anlass, der natürlich immer wieder auch wichtig ist, auf die Straße zu gehen, wenn Rechtsextreme durch Wohnsiedel marschieren, da werden wir mit Sicherheit auch vor Ort sein.
Also da kann ich mich mit Stefan eigentlich nur anschließen. Mir persönlich liegt besonders das Jugendforum im Moment am Herzen, weil wir da immer auf der Suche sind nach engagierten Jugendlichen. Meldet euch gerne, wie gesagt, auf der Homepage findet ihr Infos dazu. Und ansonsten, Wohnsiedel ist bunt, Netzwerk ist im November mit Sicherheit wieder Aktion in den Straßen. Und ich sage jetzt einfach mal vielen Dank fürs hier sein dürfen.
Ja. Lasst uns wählen gehen.
Lasst uns wählen gehen.
Vielen Dank euch beiden.
Dankeschön.